Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side City at Home 2020. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit
Locklink von der Firma Gaudio Breil. Ja, Sie sind ein Händler für Hilfsmittel, kaufen fleißig ein auf dem Weltmarkt und bringen dann die besten Sachen sozusagen nach Deutschland. Und da wollen wir uns heute vor allem über ja zwei, drei Produkte unterhalten. Als Nummer eins habe ich das Suno-Band hier stehen. Ein Hinderniswarner war, glaube ich, letztes Jahr erstmals auch auf der Side City zu sehen. Ich war zumindest damals auch beim Hersteller am Stand direkt und die haben mir das gleich mal umgelegt und irgendwie hey, look, und dann haben wir das alles in einer Affengeschwindigkeit im breitesten amerikanisch US-Englisch erklärt. Ja, Sie haben jetzt anscheinend den Generalvertrieb übernommen. Für alle, die jetzt den Beitrag nicht gehört haben, vielleicht oder nicht mehr so präsent haben, vielleicht erzählen Sie erstmal kurz, was das Suno-Band genau ist.
Ja, das Suno-Band erkennt Hindernisse, durch Vibration zeigt es Hindernisse an. Das heißt, es sendet Ultraschallsignale aus, erkennt dann Hindernisse und meldet diese dann durch Vibration am Arm zurück. Das heißt, man trägt das Suno-Band am rechten oder linken Arm. Dann sieht aus wie eine Uhr und dann fängt es an zu vibrieren. Durch Vibration kann man auch die Uhrzeit abfragen. Das heißt, man kann Stunde und Minute durch Vibration sich anzeigen lassen. Dann kann man das Suno-Band auch noch als Kompass nutzen. Das heißt, in Verbindung mit dem Smartphone kann man dann das Suno-Band in verschiedenen Himmelsrichtungen drehen und dann sagt das Smartphone an, welche Himmelsrichtung man gewählt hat.
Also man braucht zwingend eine App, um es betreiben zu können, oder
genau,
gibt es auch ohne App?
Dann kann man mit dem Suno-Band und dem Smartphone in Verbindung auch noch demnächst, das kommt jetzt raus neu, eine Navigation starten. Das heißt, man wählt beim iPhone aus oder beim Android aus, wohin man gehen möchte. Also gibt es für iOS und für Android-Systeme. Kann man auswählen, welches Ziel man hat. Und dann zeigt man mit dem Arm, wo das Suno-Band sich dran befindet, in die Richtung. Und das Smartphone sagt einem die Richtung an, ob man die richtige Richtung ausgewählt hat oder die falsche Richtung geht. Wenn man jetzt während des Gehens entsprechend an Laden und Geschäften vorbeikommt und Kreuzungen erreicht, wird man eben auch durch das Smartphone gewarnt, weil das Suno-Band eben dementsprechend mit dem Bluetooth verbunden ist und auch das Suno-Band quasi in die Richtung zeigt, in die man geht. Das Smartphone erkennt dann die Umgebung dazu. Das ist quasi eine App, die man auf das Smartphone installiert. Und da muss man das Suno-Band mit dem Smartphone per Bluetooth pairen. Und dann, sobald man das Suno-Band bewegt, was am Arm sich befindet, dann bekommt das Smartphone sofort entsprechende Rückmeldung dazu.
Aber auch wenn man jetzt nur die Hinderniswarnung nutzen will, also ein Smartphone braucht man zwingend, weil...
Das braucht man nicht. Also wenn man jetzt nur die Hindernisse erkennen möchte, braucht man kein Smartphone, weil das Suno-Band ist ein Standalone-System, um Hindernisse zu erkennen. Da braucht man es nicht. Nur wenn man die erwarteten Funktionen nutzen möchte, von denen ich gerade sprach, dann braucht man eben ein Smartphone dafür.
Und muss man das dann besonders am Ärmel befestigen? Also ich meine, der Sensor, der muss ja irgendwie nach vorne schauen. Also wahrscheinlich darf ich jetzt nicht zu sehr mit meinem Arm schlenkern.
Nee, weil dann kommt eine Verwirrung. Weil der Sensor muss natürlich in eine Richtung zeigen, um die Signale aussenden zu können. Und zwar ganz gezielt und auch straight. Sonst kommt er durcheinander. Das heißt, dann weiß man selber nicht mehr, in welcher Richtung ist eigentlich mein Hindernis. Zum Beispiel, ist es links von mir oder vor mir? Weil der Sensor natürlich dementsprechend immer in eine andere Richtung zeigt. Das heißt, wenn ich wissen möchte, ob vor mir Hindernisse sind, zum Beispiel, oder links von mir sind, dann muss ich den Sensor entsprechend halten.
Aber ansonsten, während dem normalen Laufen, muss ich den jetzt nicht mittig meinen Arm vor den Körper halten, damit das, es gibt ja auch andere Hindernissensoren, die man dann aber sehr mittig einfach im Körper platzieren muss, damit die nach links und rechts ungefähr den gleichen Winkel abdecken. Also, wahrscheinlich haben die ja schon so ein bisschen eine leichte Korrektur eingebaut, dass es vom Winkel her schon passt, wenn ich das jetzt eher links halte.
Also, man muss den Arm jetzt nicht direkt vor dem Körper halten. Man kann den Arm einfach links oder rechts runterbaumeln lassen, sag ich mal. Oder leicht angewinkelt halten, dann erkennt er eben auch Hindernisse vorm Körper. Man muss dann aber in der App einstellen, ob man das Suno-Band links oder rechts trägt.
Damit er weiß, in welche Richtung er halt kürzer oder weiter schauen muss quasi.
Genau. Dann kann man über die App auch noch einstellen, ob man im sogenannten Indoor- oder Outdoor-Modus ist. Das heißt, im Indoor-Modus kann man kürzere Erkennungsdistanzen einstellen. Das heißt, zum Beispiel macht es ja Sinn, wenn man jetzt im Indoor-Bereich Hindernisse erkennen möchte, dass man nur, sagen wir, 3 oder 4 Meter entfernte Hindernisse erkennt, weil Hindernisse, die jetzt 7, 8 Meter entfernt sind, die interessieren einen ja weniger. Outdoor ist natürlich was ganz anderes. Wenn ich jetzt auf der Straße mich bewege, dann möchte ich natürlich schon im Vorfeld eher gewarnt werden, weil so 7, 8 Meter ist natürlich, wenn man relativ schnell geht, nicht viel. Deswegen kann man das entsprechend umstellen, ob Outdoor- oder Indoor-Modus. Und beide Modi kann man aber entsprechend konfigurieren. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte meinen Indoor-Modus dann doch länger haben als 2 Meter, 3 Meter, dann kann ich das entsprechend einstellen und umgekehrt natürlich auch. Und das macht man über die App, die man auf dem Smartphone hat. Und da kann man auch die Vibrationsintensität einstellen. Das heißt, manche mögen eine ganz leichte Vibration, manche eine Stärke und manche halt so eine mittlere Stärke halt. Ne? Mhm. Und dementsprechend wird aber auch natürlich, wenn es stark vibriert, der Akku mehr belastet, logischerweise, als wenn er nur leicht vibriert.
Wie lange hält der Akku dann bei normaler Nutzung, sag ich mal?
Ungefähr 9 bis 10 Stunden rechnet man, also bei normaler Nutzung.
Und dann gibt es so eine Micro-USB-Buchse, wo man es einstöpselt? Genau. Oder ja.
Dann kann man das laden. Und innerhalb von 3 Stunden ist auch wieder geladen. Mhm. Das geht schnell.
Und im Winter wahrscheinlich dann etwas schwieriger zu handhaben, weil man ja dann doch vielleicht mal einen langen Mantel anhabt und dann womöglich Ding dauernd vibriert, weil es halt irgendwie ein Zipfel vom Mantel sieht vielleicht gar komplett.
Genau, dann ist es schwieriger. Dann muss man sich überlegen, ob man das Suneband nicht quasi auf dem Mantel dann befestigt, dass es dann quasi außen ist.
Mhm. Und die Vibration lieber stärker einstellt,
weil der Mantel so dick ist. Ja. Das ist dann so, ja. Aber dann kann man das eben auch immer nutzen. Und wir haben jetzt auch das Suneband an Kunden verkauft, die zum Beispiel im Keller waren und haben jetzt eine lange Reihe von Kellertüren gehabt. Und jetzt haben die mir gesagt, naja, das sind, ich glaube, irgendwie 20 oder 30 Kellertüren, sprach die eine Kundin von. Und sie meinte, na, irgendwo mittendrin ist meine Kellertür und die habe ich aufgelassen. Die ist aber sehr klein. Und dann war eben die Frage, wie kann man die Kellertür finden, wenn man die offen lässt. Und da hat die jetzt das Suneband genommen, hat mir berichtet, genau jetzt kann sie die Kellertür finden, weil sie die offen stehen lässt. Dann kann sie das genau mit dem Suneband richtig genau auffinden, die Kellertür.
Mhm. Also durchaus kreative Anwendungsmöglichkeiten,
wenn man sich das Gedanken macht. Genauso kann man natürlich auch, wenn man zum Beispiel einen Eingang sucht, einen Haustüreingang zum Beispiel, kann man auch gucken, okay, jetzt vibriert es immer, wenn ich ganz dicht an der Wand entlang gehe. Und wenn ich merke, es hört auf zu vibrieren, weiß ich, okay, da muss irgendwo eine Lücke sein, sei es eine Heckenlücke oder ein Eingang oder was auch immer halt. Aber dann kann man sich darüber entsprechend orientieren.
Gut, auf der Straße dann natürlich wieder etwas schwerer, wie bei jedem Hinderniswarner, es vibriert halt, aber man weiß jetzt nicht, ist das wirklich ein Ampelmast oder ist das irgendwie, keine Ahnung, nur ein Schild, was da leicht reinragt oder so.
Genau.
Aber also man muss dann schon selber ein bisschen mitdenken wahrscheinlich,
genau, das dass
man
weiß, Fall,
was das, könnte
ja,
es sein.
Das ist klar. Aber wenn man zum Beispiel Richtung Ampel geht oder Bushaltestelle und weiß, Mensch, da vorne muss irgendwo der Pfosten sein und als Blinder sieht man es nicht, dann kann ich natürlich auch mit meinem Arm entsprechend mich bewegen, den Arm nach vorne oder hinten bewegen, dann kann ich eben schauen, in welche Richtung ist eigentlich der Pfosten, dann rennt man nicht dagegen. Das ist eben auch eine Möglichkeit, um Hindernisse genau gezielt zu finden.
Ja, und das gibt es jetzt ab sofort bei Ihnen quasi und heißt auch Suneband oder Gaudioband oder so?
Nee, das heißt auch Suneband.
Okay.
Das haben wir auch schon bei uns im Onlineshop drin.
Okay, und kostet, weil es ist ja dann doch eher ein Hilfsmittel, was man sich wahrscheinlich dann ja doch eher privat leistet, weil es wahrscheinlich mit der Beantragung Krankenkasse ein bisschen schwierig ist.
Wir werden es bei der Krankenkasse beantragen, da kriegen wir auch eine Hilfsmittelnummer zu, also ich hoffe mal, sagen wir so. Man muss das natürlich immer entsprechend beantragen bei den Krankenkassen, beim GKV. Und dann wird es eben auch über die Krankenkasse finanzierbar sein. Und wir würden auch dafür Sorge tragen, dass wir eben entsprechende Dienstleistungen dazu anbieten. Das heißt, wir kommen dann zum Kunden vorbei und zeigen, wie das Suneband funktioniert und zeigen auch, wie man das mit der App dann in Verbindung dazu nutzt. Das heißt, das Suneband liegt jetzt bei 480 € plus Steuern. Jetzt muss man, ich glaube, 570 € Pi mal Daumen. Und das ist natürlich jetzt für den Privatbereich. Kann man natürlich, manche kaufen das schon, haben wir schon festgestellt, aber manche sagen auch, naja, ich warte erstmal, bis das über die Krankenkasse finanzierbar ist. Wie das bei Blindenhilfsmitteln so ist. Die meisten müssen natürlich irgend von einem Kostenträger finanziert werden.
Ja, kommen wir zum nächsten Produkt, dem Gaudio Voice. Wurde ja auch von Ihnen auch schon letztes Jahr so ein bisschen als Pronto-Nachfolger angekündigt. Also genau. Ein Braille-Organizer, mit dem man Notizen machen kann und vielleicht auch mehr. Ja, aber vielleicht beschreiben Sie erstmal so ein kurzes Gerät, erstmal vielleicht rein, so wie es ausschaut von der Hardware her.
Das Gaudio Voice ist eine 16-stellige Braillezeile mit einer eingebauten Sprachausgabe und verfügt über eine Braille-Eingabetastatur. Das heißt, man hat 8 Punkte Braille-Eingabemöglichkeit und dazu 2 Leertasten im Vergleich wie bei unserer Gaudio Braille Mini. Dann hat man links und rechts jeweils eine Lesetaste, um die Braillezeile vorwärts und rückwärts zu bewegen. Und man hat dann noch dazu 2 Joysticks links und rechts, das sind 2 5-Wegeschalter, so nennen wir die, weil man die nach oben, unten, links, rechts und in der Mitte drücken kann. Davon haben wir jeweils 1 links und 1 rechts. Dann haben wir auf der rechten Seite einen sogenannten VIP-Schalter. Mit dem kann man das Gaudio Voice einschalten bzw. ausschalten. Man hat aber auch die Möglichkeit, den Standby-Modus einzuschalten bzw. auszuschalten. Das heißt, wenn der Anwender sagt, ich brauche das Gaudio Voice jetzt gerade mal nicht für die nächste Stunde, dann kann man besser in den Standby-Modus schalten, als das Gaudio Voice immer auszuschalten, weil die Geräte brauchen natürlich so ungefähr 20, 25 Sekunden, bis sie wieder startklar sind. Deswegen ist es sinnvoll, den Standby-Modus zu nutzen, wobei wir dabei eben auch unterscheiden zwischen Braillezeilen-Ausschaltung und System-Standby, weil die Braillezeile sollte natürlich möglichst mehr geschont werden als das ganze System, weil das System braucht natürlich mehr Strom. Und deswegen kann man eben beides separat einstellen. Des Weiteren, die Sprachausgabe kann man auch entsprechend laut leiser stellen, Geschwindigkeit verändern, man kann sie auch ausschalten, man kann sie auch natürlich wieder einschalten über Tastenkombinationen. Achso, von Hardware, was ich noch vergessen habe, ist einmal ein 3,5-Klinke-Kopfhöreranschluss und ein USB-Anschluss zur Nutzung von USB-Sticks. Des Weiteren kann man auch MicroSD-Karten verwenden bis zu 128 GB. Und so kann man eben seinen Speicher für Dokumente und allen möglichen anderen Dingen entsprechend erweitern. Bluetooth haben wir natürlich auch, um jetzt das Ganze mit dem Smartphone zu verbinden, als Braillezeile und Braille-Tastatur, Verbindung mit Android und iOS. Und wir können das Ganze natürlich auch per USB mit dem PC verbinden und dann in Verbindung mit Screenreading als Braillezeile nutzen. Natürlich haben wir auch WLAN eingebaut, um E-Mails zu verarbeiten oder entsprechend auch Kontakte zu speichern und natürlich auch im Internet zu surfen. Einen Webbrowser haben wir auch eingebaut.
Das sind jetzt derzeit die Softwarefunktionen, also Texteditor, Terminverwaltung, E-Mail,
E-Mail, Webbrowser.
Browser auch, ja.
Uhr, ich schaue jetzt gerade, Kalender natürlich, Kontakte, dann E-Mail, Webbrowser, klar, Bluetooth, USB-Verbindung. Dann Dateiverwaltung, um entsprechend seine Dokumente zu löschen, zu kopieren und so weiter.
Mhm. Also Sie haben es, glaube ich, gerade im Hintergrund sogar laufen. Das genau, ist dann auch mit Sprachausgabe Eloquence mit Sprachausgabe, quasi.
Genau,
Und der alten Eloquence quasi. Also,
ja, genau. Und die Textverarbeitung, da sind wir jetzt bei. Da haben wir jetzt inzwischen auch eine Docs-Integration geschafft. Das heißt, wir können Docs-Dokumente erstellen und öffnen. Und wir sind auch dabei, PDF-Dokumente lesbar zu machen, zugänglich zu machen.
Und da kann ich auch zwischen Kurzschrift und Vollschriftdarstellung oder Basisbrei.
Das haben wir derzeit noch nicht gemacht, aber das ist auch in Planung, weil wir sind erstmal dabei, so die Basics fertig zu machen, sodass jeder Kunde sagen kann, okay, das Gaudio Voice ist für mich soweit fertig. Dann die Updates kommen jetzt nach und nach, werden die eingespielt. Das heißt, wir schicken dann die Updates zum Kunden zu. Und da ist unter anderem eben auch Umschaltung zwischen Vollschrift und Kurzschrift eingebaut. Das ist auch ein Thema bei uns.
Dass man dann direkt einen Text nicht vorher irgendwie am PC mit RTFC erst umformatieren muss,
sondern
am Gerät das quasi.
Genau, kann. Per Tastenkombination wollen wir das umschaltbar machen.
Und weitere Funktionen sind dann, kommt halt darauf an, was gewünscht wird wahrscheinlich. Ich meine, würde sich auch irgendein MP3-Player oder Daisy-Player, wenn es einen Lautsprecher hat, Sprachausgabe wäre vielleicht auch eine Option.
Das planen wir auch noch, aber erstmal planen wir die Fertigstellung der ganzen Anwendung, dass die eben richtig gut und sauber funktionieren. Und dann gehen wir zu den weiteren Dingen. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch überlegt, multiple Dokumentenverwaltung einzubauen. Das heißt, man hat mehrere Dokumente gleichzeitig offen und kann dann Texte zwischen den Dokumenten hin und her kopieren und verschieben. Sowas kommt natürlich auch. Der Webbrowser wird natürlich soweit erstellt, sodass er eben komfortabel und sehr einfach und gut nutzbar die Webseiten auch bedient werden können. Das kommt eben auch. Also es hängt eben auch davon ab, was uns die Kunden als Rückmeldung geben. Das muss ich auch dazu sagen, weil wir leben natürlich oder das Produkt lebt von den Rückmeldungen, die wir bekommen. Mhm. Und alles, was die Kunden uns rückmelden, überlegen wir uns natürlich, inwieweit es umsetzbar ist und geben das entsprechend an die Entwicklung weiter, sodass wir das entsprechend dann umsetzen können auch.
Und das wird in, ja gut, ich glaube, ursprünglich kommt es ja aus Japan auf alle Fälle, ist ja, ja gleich Nippon ja. Telesoft, aber sie machen dann quasi halt die Software, deutschen die ein und genau, bestücken also die halt, damit sie quasi hier auch nicht nur asiatisch anzeigt.
Ja, genau. Also wir sorgen quasi für die Implementierung und ja, dass es eben richtig auch in Deutschland gut läuft und dass im Grunde genommen der Kunde gar nicht merkt, ob es aus Japan, Buxtehude oder woher auch immer kommt, ne? Sondern es kommt von uns und wir machen dann die entsprechende Anpassung. Die Lokalisierung ist natürlich nicht ganz so einfach. Ich meine, da muss man viel dran arbeiten und der Kunde wird natürlich gelegentlich merken, wenn es nicht richtig auf in Deutsch umgesetzt wurde, dass es nicht in Deutschland programmiert wurde. Das sicherlich merkt man schon an der einen Ecke oder anderen. Aber da muss man einfach uns sagen, wie es anders heißen soll und dann können wir das entsprechend auch dann festmachen. Das kann man alles umstellen.
Ja, wenn man es einschaltet, haben Sie ja schon gesagt, wenn man es ganz ausschaltet, dauert es halt 25 Sekunden ungefähr, bis es hochfährt. Aber es gibt auch einen Standby-Modus. Wie lange hält dann der Standby-Modus? Oder?
Der Standby-Modus, gut, jetzt haben wir es nicht genau gemessen, aber der so Pi mal Daumen 15 bis 20 Stunden hält er bestimmt.
Ah ja, okay. Also man kommt einen Tag gut rüber, auch wenn man es dann nutzt, wahrscheinlich kann man dann so 8 bis 10 Stunden. Also
habe ich es hier laufen, links neben mir. Jetzt gehe ich in Standby-Modus. Und jetzt drücke ich Joystick, geht nichts. Jetzt aktiviere ich wieder das Produkt. Und ist sofort da. Dann haben sie gehört,
ja,
und dann ist er sofort wieder da.
Okay. Und das läuft da wahrscheinlich noch unter Windows. Ich meine, es gibt jetzt auch viele Organizer, die mit Android irgendwie was machen, aber vermutlich.
Also das läuft unter Windows 10 Embedded, muss man genauer sagen. Das heißt, das ist ein reduziertes Windows, was eben auf EMC-Speichern kommt und auch schon installiert ist. Und von der nutzen wir die aktuellen Microsoft-Betriebsvorgaben. Und das ist quasi auch das Windows, was auf Industrieprodukten installiert ist. Das heißt, in den ganzen Industriebereichen, auf die Maschinen, die jetzt miteinander kombiniert werden und auch kommunizieren, da ist immer ein Windows drauf. Und das ist das Windows, was wir eben auch jetzt für unser Gaudi Voice einsetzen.
Ja, und verkauft wird es, also im Online-Shop habe ich es auch schon gesehen, sofort. Preislich.
4.200 Euro, also Pi mal Daumen, so wie der Pront halt früher auch lag, ganz grob.
Genau, aber da wahrscheinlich dann, weil es doch über eine Breitseile hinausgeht, auch eher eine Geschichte, die man sich dann vielleicht selber unter Umständen wahrscheinlich leisten muss, es sei denn natürlich am Arbeitsplatz oder so, klar, da ist es noch ein bisschen was anderes.
Wir bieten das natürlich als mobile Breitseile im Krankenkassenbereich an, das funktioniert auch. Je nach Krankenkasse muss man halt schauen, ob der Preis eben komplett genehmigt wird oder halt nicht, das hängt immer von der Krankenkasse halt ab. Das haben wir natürlich nicht so im direkten Einfluss. Wir können natürlich bestimmte Hinweise zum Anfang der Beantragungsvorgänge immer sagen, ob es klappt oder nicht klappt. Und wenn ja, zu welchem Prozentzahl es klappen wird. Aber hundertprozentig ist es halt nicht immer gleich.
Ja, und jetzt hat man es ja gerade schon bei diesem Produkt. Also es ist einerseits in Windows installiert, von dem der Nutzer aber so nichts merkt. Der kann da jetzt auch keine Softwarefreie drauf installieren. Das wäre jetzt aber wieder beim Gaudiobook der Fall. Das ist ja Ihr Notebook mit integrierter Breitseile quasi. Man spart sich das Display komplett. Dadurch spart man vielleicht auch schon mal ein bisschen Gewicht und Strom ist schon mal ein Vorteil. Gab es da im letzten Jahr noch irgendwelche Entwicklungen oder irgendwelche Aktualisierungen? Oder?
Das sind wir jetzt soweit fertig. Also wir haben jetzt USB 3 haben wir eingebaut. Das heißt, man kann eben jetzt auch große Festplatten anschließen. Und wir haben eine andere Tastatur inzwischen eingebaut, die eben auch einem Notebook sehr ähnelt, weil wir die erste Tastatur, die wir eingebaut haben, da hatten wir relativ viele Rückmeldungen bekommen, dass die eben vom Feeling her nicht so gut war und vom Druckpunkt her nicht so gut war. Und da haben wir uns natürlich auch dann überlegt, was wir machen können. Und da haben wir eben eine andere Tastatur eingebaut, die, wie gesagt, dem Notebook sehr ähnelt. Und was wir inzwischen auch haben, ist eine Micro-SD-Karteneinschub, der auch bis zu 256 GB verarbeiten kann, Micro-SD-Karten. Und da war eben das Problem, das hatten wir im Vorfeld auch eingebaut, aber Microsoft hat eben die SD-Karten nicht sauber erkannt. Und das haben wir eben auch später festgestellt, muss ich ehrlich sagen, weil da haben wir verschiedene Tipps bekommen, aber wir konnten damit erstmal so nichts anfangen, bis wir dann an einem anderen Notebook herausgefunden haben. Das hat auch einen MicroSD-Karteneinschub fest eingebaut, dass wenn man da die MicroSD-Karte reinsteckt, wird es genauso vom Windows nicht erkannt wie bei unserem Gradebook halt auch. Und dann haben wir festgestellt, wir müssen da was ändern. Jetzt haben wir das so umgebaut, dass wir eben quasi die MicroSD-Karte per USB anschließen. Und jetzt wird sie auch sauberer erkannt als MicroSD-Karte und auch entsprechend verwaltet.
Ja, ich glaube, der Internetspeicher sind ja 32 GB. Da ist ja dann schon viel mit Windows und den Systemprogramm belegt.
Gigabyte, oder genau, 64, okay. 64. Da ist natürlich schon viel mit Windows belegt, das ist klar. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe viele Dokumente oder meine Mails oder wie auch immer, die lagere ich aus, den Posteingang oder die PST-Datei vielmehr, dann kann man die auf die MicroSD-Karte verweisen und die ist dann relativ groß und da hat man einen relativ großen Speicher.
Wie ist das eigentlich so mit Aufrüstung? Also ich sag mal, eine Breitseite, die nutzt man ja doch vielleicht, 8 bis 10 Jahre, wenn sie irgendwie gut funktioniert. Ein Notebook kann man vielleicht dann doch leichter mal nach 3, 4 Jahren sagen, okay, jetzt gönne ich mir mal was Schnelleres, was anderes. Also gibt's da ganz grundsätzlich auch irgendwie Möglichkeiten, das irgendwann vielleicht auch mal aufzurüsten oder umzubauen, wenn man da jetzt sagt, die Zeile ist eigentlich noch gut, aber das Notebook an und für sich, was da integriert, das ist mir irgendwie zu langsam.
Es gibt immer Möglichkeiten, aber wir hängen natürlich, sind davon abhängig, was Intel, was die USB-Sticks von Intel uns anbieten, weil im Grunde genommen bauen wir auf eine Miniaturtechnik und da sind die Grenzen relativ eng gesetzt, muss ich sagen, weil da gibt es nicht so die großen technischen Sprünge wie jetzt bei normalen Notebooks. Wir sind natürlich darauf angewiesen, was uns die Mainstream-Technik in dem Bereich anbietet. Und sobald wir da was Neues finden, was auch vom Format her natürlich ins Gaudebook passt, können wir das natürlich entsprechend auch dann umrüsten. Das ist keine Frage. Das machen wir auch. Und da achten wir auch drauf. Wir beobachten den Markt. Und sobald es was Neues gibt, was auch wirklich Sinn macht, also es macht jetzt nicht Sinn, jeden neuen PC einzubauen, weil man muss auch was davon haben als Kunde, dann werden wir das auch anbieten. Das heißt, der Kunde wird jetzt nicht sagen, ich habe jetzt meine Braillezeile und 10 Jahre lang muss man die alte Technik vom Gaudebook nutzen. Das machen wir nicht. Also sobald es da Möglichkeiten gibt, bieten wir das auch an. Mhm. Natürlich können wir sowas nicht kostenlos anbieten, weil die Dinge müssen wir auch einbauen.
Na klar.
Da muss man natürlich auch bedenken, wenn wir jetzt das Gaudebook umrüsten auf ein neues System, darf man nicht vergessen, die ganzen Windows-Lizenzierungsgeschichten und Office und sowas muss ja alles dann übertragen werden. Und wenn man Pech hat, läuft das gar nicht, geht das gar nicht. Ne? Und das sind so Dinge, die natürlich dann auch unsererseits in Rechnung gestellt werden müssen, logischerweise. Aber technisch machbar ist es auf jeden Fall.
Das war ja selbst beim vorhin schon erwähnten Pronto so, dass es halt immer wieder auch mal auf eine neue Hardware-Plattform natürlich gewechselt wurde und man dann halt die Zeile behalten hat, aber halt die Unterschale halt mit einem neuen Prozessor oder was auch immer eben kam. Und dass das dann natürlich nicht kostenlos ist, ist natürlich klar.
Das Gleiche gilt natürlich für den Gaudevoice auch. Auch da kann man natürlich das Innenleben, das technische ausbauen und Neues einbauen. Das können wir auch machen. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie es sich produktmäßig und funktionsmäßig weiterentwickelt. Und wir wissen jetzt ja auch nicht, wohin die Reise geht. Jetzt mal angenommen in 2 Jahren stellen wir fest, die neuen Applikationen sind zwar alle schön gut, aber wir brauchen neue Hardware, die etwas leistungsstärker ist. Dann können wir sowas natürlich auch anbieten. Weil wir uns natürlich dem ganz normalen Markt bedienen. Das ist ja keine hardwaremäßige Eigenentwicklung, die erfolgt, wo wir sagen, wir haben jetzt hier 1000 Platinen, die wir loswerden müssen, sondern wir können ganz normal auf dem Hardwaremarkt uns bedienen und dementsprechend die Technik nutzen.
Ah, da haben Sie noch Einfluss auf den eigentlichen Hersteller in Japan, können Sie dem auch sagen, was dann halt...
Ja, genau. Also wenn wir jetzt dem Hersteller sagen, hier, so und so sieht's aus, schaut mal danach, ob ihr was Neues findet oder wenn wir auch was finden, was wir dem Hersteller oder den Japanern zuschicken können, dann lesen die sich das auch durch natürlich und geben uns auch Rückmeldungen, ob es machbar ist oder nicht machbar ist. Also da haben wir direkt einen Einfluss drauf, weil es im Grunde genommen unser Produkt ist, was wir planen und was wir quasi entwickeln lassen.
Okay, ja, dann bedanke ich mich für die Infos und alles Weitere dann bei Ihnen anrufen am besten oder
im
Internet.
Ja,
gut, dann vielen Dank.
Okay, ja, gerne. Machen Sie es gut.
Gaudiobreil aus Marburg, www.gaudiobreil.de, alles ein Wort, Telefon 06421 3895 380.
Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de. Ein Angebot des BBSB.